så i spiha, nicht so i spiha in Sinn.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit unseren Buchempfehlungen. Schön, dass ihr euch wieder Zeit genommen habt. Ich bin Lutz Nagler, Inhaber der Buchhandlung Kempter und ich bin heute wieder hier mit meinen beiden Kolleginnen.
Monika Egelhaf,
Marianne Kutleck.
Wir haben euch heute drei Bücher wieder mitgebracht, die nach unserer Ansicht wert sind, gelesen zu werden. Ein Familienroman aus Georgien, ein Debüt, das in einer Weltgegend spielt, von der man ja noch nicht so viel gelesen hat wahrscheinlich. Einen historischen Roman in Anführungsstrichen aus Amerika über die Sklaverei und einen Roman, der hier bei uns um die Ecke quasi spielt, im Münchner Stadtteil Neuperlach, ein Jugendbuch, ein wirklich lustiges Buch mit Tiefgang. Und da haben wir einen Überraschungsgast hier. Und zwar ist ganz überraschend die Autorin zu uns gekommen.
Hallo. Hallo Anna. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, wir freuen uns sehr. Das ist ein Überraschungsbesuch. Die Marianne, die das Buch ausgesucht hat und vorstellen wollte, hat sozusagen heimlich Kontakt aufgenommen mit der Anna. Und jetzt ist sie da und jetzt reden wir gemeinsam über das Buch. Und du, Marianne, fängst bitte an und stellst
genau.
Das Buch kurz vor.
Da ich ja nicht so gerne rede und nicht so gerne Bücher vorstelle, habe ich gedacht, ich mache es mir leicht und die Anna darf ihr Buch dann selber vorstellen. Ich kann aber die Anna kurz vorstellen, das kriege ich hin. Und zwar, das Buch, um das es geht, heißt Kanakits von Anna Dimitrova. Mir liegt das Buch aus verschiedenen Gründen sehr am Herzen, aber das kann ich später noch erklären. Das Buch läuft unter dem Genre kalter Clash-Comedy. Das bedeutet, dass verschiedene Kulturen aufeinanderprallen und es auch viel Situationskomik gibt. Habe ich auch so empfunden. Ich fand es auch wirklich sehr lustig. Anna Dimitrova wurde 1998 in Bulgarien geboren und hat bereits 2011 ihren ersten Roman veröffentlicht. Du unterbrichst mich, wenn was nicht stimmt.
Das stimmt erst.
Als 12-Jährige zog sie mit ihren Eltern von Bulgarien nach Deutschland und nach ihrem Schulabschluss studierte sie Drehbuch an der Hochschule für Fernsehen und Film in München und arbeitet heute als freiberufliche Autorin fürs Fernsehen. Und bevor die Anna was zum Inhalt erzählen wird, würde ich gerne ein paar einleitende Sätze vorlesen, die das Buch, finde ich, schon ziemlich gut darstellen. Kapitel 1. Hier im Kartoffelland gibt's genau zwei Arten von Ausländern. Die Angepassten, die ihren Döner ohne Zwiebel, ohne Schaf essen, und die Kanaks, die sie dafür auslachen. Zu wem du gehören willst, musst du ziemlich früh entscheiden. Willkommen in Neuperlach, wo der Migrationsanteil ungefähr so hoch ist wie die Arbeitslosenquote, aber nicht ganz so hoch wie die Plattenbauten, wo die größte Sehenswürdigkeit das PEP ist, die Perlacher Einkaufspassagen und die Droge, die dort vertickt wird. Und wo du mit der U5 zwar hinfahren kannst, spätabends aber niemals aussteigen würdest. Sounds shady, ich weiß, aber für mich ist es der beste Ort der Welt. So, Anna, jetzt darfst du loslegen.
Vielen, vielen Dank für die Vorstellung. Dann stelle ich das Buch auch selber mal vor. Es geht in Kanakits um Desi, sie ist 16 und sie kommt ursprünglich aus Bulgarien. Sie wohnt aber inzwischen in Neuperlach, das ist eben ein Viertel hier in München, das vor allem wegen der hohen Migrationsquote oft als asozial bezeichnet wird. Aber dort ist Desi eigentlich ganz happy. Sie hat dort ihre ausländische Clique, mit der sie täglich abhängt. Sie kaufen sich zusammen Baklava und sie machen Alman-Jokes, sie lassen beim Reden die Artikel aus und haben insgesamt sehr viel Spaß miteinander. Aber im Gegensatz zu ihren FreundInnen geht Desi auf eine Schule in der Münchner Innenstadt, die leider nicht so divers ist wie ihre Hood. Dort hat Desi das Gefühl, sich anpassen zu müssen, um dazuzugehören. Und deswegen unternimmt sie eine tägliche Verwandlung. Bevor sie in die U5 steigt, um in die Innenstadt zu fahren, versteckt sie sich in einem Fotoautomaten, wo sie eine blonde Perücke und blaue Kontaktlinsen aufsetzt und auch schickere Klamotten trägt, weil sie ja an der Schule ja nicht negativ auffallen will. Sie versucht dort auch ohne Akzent zu sprechen und insgesamt so deutsch wie möglich rüberzukommen. Und dieses Doppelleben geht erstmal ganz gut aus, bis sie eines Tages bei ihrer täglichen Verwandlung erwischt wird. Und zwar von Bo. Bo ist ein serbischer Junge in Desis Alter. der sowohl ihr Nachbar in Neuperlach wird, als auch der neue Typ an ihrer Schule und somit der Einzige, der sie das Doppelleben kennt und ihre beiden Persönlichkeiten. Deswegen hat Desi natürlich Angst, aufzufliegen, aber statt sie zu verraten, erzählt Beau ihr, dass er sich ebenfalls verstellt, um sowohl unter den Deutschen als auch unter den AusländerInnen dazu zu gehören. Deswegen machen die beiden einen Deal. Sie wollen sich gegenseitig dabei helfen, sich zu verstellen. Und ob das klappt, werde ich nicht verraten. Aber ich kann euch sagen, es wird immer kniffliger und irgendwann muss sich Desi die Frage stellen, lohnt sich dieses Verstellen überhaupt noch oder sollte sie vielleicht versuchen, sie selbst zu sein?
Super, genau. Dankeschön. Also warum ich glaube, dass dieses Buch auch gut ankommt, eben auch bei Jugendlichen. Ich habe es jetzt ganz viel empfohlen ab 12 aufwärts. Habe schon Rückmeldungen bekommen von einer 12-Jährigen, die es innerhalb von 2 Tagen durchgelesen hat, die sonst eigentlich nicht so viel liest. Und ich glaube, dadurch, dass es hier eben, dass du das PEP und die U5 so toll beschreibst, fühlen sich da viele damit verbunden. Und ich habe es zum Teil gelesen, eben wirklich gerade die Szene mit der U5, als ich in der U-Bahn saß, in der U5 von Neuperlach Süd aus und kann das nur bestätigen, was du da geschrieben hast. Es hat aber auch Tiefgang und eine schöne Liebesgeschichte mit drin. Was ich auch gut fand, ist diese Geschichte der Migration und auch mal, weil ich kenne, also oder man kennt generell, denke ich, ein bisschen mehr über türkische Hintergründe und arabische Hintergründe und weniger über dieses osteuropäische. Und das fand ich auch ganz gut gemacht und ich bin selber in einer Hochhaussiedlung aufgewachsen und kann da ganz viel damit, also bestätigt sich einfach vieles. Das war vor 30 Jahren schon genauso, wie es jetzt bei dir auch ist. Genau, ja. Wie fandet ihr es?
Also am Anfang habe ich gedacht, das ist ein bisschen viel konstruiert. Im ersten Moment, wo ich so gedacht habe, okay, die zieht sich im Fotoautomaten um. Naja, das ist fand ich noch okay, aber dann das Ganze, die lebt ja praktisch zwei komplett getrennte Leben und dass sie das so lange durchgehalten hat, ohne dass das irgendjemand gemerkt hat, fand ich im ersten Moment unglaubwürdig, aber je länger ich gelesen habe, desto glaubwürdiger fand ich die ganze Geschichte und diese ganze Konstruktion und auch mit dem Bo habe ich gesagt, jetzt ist der auch noch, also das ist ja, also das, ja, aber trotzdem, das war alles total logisch und konsistent und hat gut funktioniert und hat mir immer besser gefallen, je länger ich gelesen habe. Also mir hat das auch total Spaß gemacht. Ich muss dazu sagen, ich fand es auch deswegen wahrscheinlich gut, weil ich diese ganze Gegend gut kenne, weil ich da lange gewohnt habe. Also ich habe lange in der Nähe von PEP gewohnt und konnte deswegen auch ganz gut so. Jetzt verstehe ich auch, warum Regionalkrimis wahrscheinlich so gut ankommen, weil man natürlich ganz anders, wenn da Sachen beschrieben werden, die man kennt, dann hat man ganz andere Beziehungen dazu. Und du beschreibst es ja genau so, wie ich es auch eigentlich erlebt habe und wie es ist. Aber, also die Geschichte fand ich, oder diese, eigentlich ist es ist total lustig, das Buch ist super lustig, wirklich, aber es ist eigentlich total traurig, weil es geht ja um ihre Identität, die sie verleugnet. Ja. Und auch sehr berührende Geschichte, also hat mir echt gut gefallen.
Ja, wobei sie ja dann am Schluss hin auch...
Ja, wir wollen ja nicht verraten.
Genau. Aber das, was du gemeint hast, dieses Konstruierte, ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses Filmische. Weil man hat auch gleich, finde ich, so einen Film im Kopf. Also das könnte man gut verfilmen. Richtig, ja. Kannst du ja mal schauen.
Die Drehbuchautorin.
Die da so ein bisschen rauskommt, genau. Ja.
Ja, also mir hat's auch sehr gut gefallen. Ich habe dann auch gleich einen Wochenendausflug in den Park gemacht.
Ach, in den Ostpark.
Genau. Ja, super. Und hab gedacht, ich bin jetzt irgendwie mitten in einem Roman. Also es ist unglaublich gut geschildert, finde ich. Unglaublich authentisch geschildert. Und ich fand's schon lustig. Aber bei mir war eigentlich im Vordergrund, dass sie mir einfach so wahnsinnig leid getan hat, weil ich mir gedacht habe, mein Gott, das ist der Hammer, was die alles mit bedenken muss, jeden Tag, wo geht sie hin, wann macht sie was, wo ist sie jetzt, wie muss sie sich, wann.
Sie vielleicht, ne?
Genau, oder, also das, dieser Druck, finde ich, den unter dem sie praktisch von morgens bis abends steht, das fand ich unglaublich berührend geschildert und das hat mich also wirklich, wirklich bewegt, wo ich mir gedacht, mein Gott, in dem Alter hat man eigentlich genug Probleme, die man irgendwie versuchen muss zu lösen und das ist ja nichts im Gegensatz zu dem, was sie eigentlich alles versuchen muss, auf die Reihe zu kriegen, nur um akzeptiert zu werden und zwar in beiden Welten und das fand ich unglaublich berührend geschrieben. Und auch die ganzen Nebenfiguren finde ich unglaublich gut geschildert. sowohl in der einen als auch in der anderen Welt. Also man hat sofort Bilder im Kopf von diesen Typen. So ging es mir zumindest. Ich habe nur eine ganz Kleinigkeit, die ich denke, wo ich mir gedacht habe, nee, das muss jetzt, was du jetzt auch meintest, Lutz, wo ich mir gedacht habe, das war mir jetzt too much, das war die Geschichte der Mutter, die da noch mitspielt. Ja. Mhm. Weil ich mir gedacht habe, es sind schon so viele Probleme in diesem Roman, die mit ihr zu tun haben. Mhm. Und da war mir dann das Problem, das die Mutter hat, das total nachvollziehbar ist, habe ich mir gedacht, das hätte ich jetzt nicht noch zusätzlich gebraucht. Mhm. So. Aber ansonsten finde ich es einen ganz, ganz tollen Jugendroman und genauso auch für Erwachsene.
Genau. Also, ja, kann man. Unter einer Einschränkung. Ja, die Sprache, also ist klar, die reden so, ja. Aber manchmal, also am Anfang habe ich nicht diese ganzen, also die, so reden halt junge Leute eben, ja. Also ich bin halt einfach schon ein bisschen älter, ja. Und dann ist es manchmal vielleicht zu viel.
Also ich muss sagen, als Mutter zweier pubertierender Kinder versteht man jedes Wort. Ja, man fühlt sich wahnsinnig wohl und denkt, Gott sei Dank, reden nur nicht die eigenen Kinder so. Also das ist, ein Mitarbeiter von uns hat sich ein bisschen schwerer getan mit der Sprache, obwohl er ein bisschen jünger ist, als ich jetzt, wo ich wirklich diese Kinder habe, die den ganzen Tag so reden. Und ich habe es auch ganz vielen Freundinnen schon in die Hand gedrückt, die es auch gelesen haben, die super damit klarkamen. Und mit all den Problemen, die Desi hat, finde ich sie in ihrer Art, aber ich glaube, sie ist total resilient. Also sie ist ja so eine coole Socke und überhaupt nicht auf den Mund gefallen und rettet sich aus Situationen, wo ich denke, wie kommt sie da raus? Und das macht sie so cool. Und ich glaube, jemand anders würde das nicht so gut durchstehen. Also genau.
Ja. Ja, wobei sie schon auch ihre Tiefpunkte zu Hause hat.
Das definitiv.
Mhm. Ja. Ich kann auch dein Argument mit der Mutter total nachvollziehen. Ich glaube, ich habe eine Figur noch gebraucht, die eigentlich genau dasselbe Problem hat mit der Anpassung und stehe ich zu mir oder stehe ich nicht zu mir. Und ich fand das super schön, dass letztendlich die Mutter eine Person sein kann, die ihre Kinder, ihre Tochter in dem Fall empowern kann, um zu sich zu stehen. Ja. Das fand ich irgendwie, deswegen habe ich das auch so ein bisschen mehr eingebaut. Auch wenn ich total nachvollziehen kann, dass es sehr viele Probleme in einem Buch gibt. aber genau, das war so ein bisschen meine Intention. Genau.
Ja, verstehe ich. Mhm. Ja.
Und noch ganz kurz, warum der provokante Titel Kanak Kids?
Ah ja, genau. dazu musste ich schon sehr viel was erzählen. Also Kennekids, genau. Früher war ja Kanake ein Schimpfwort für Menschen aus Südosteuropa, dem Nahen Osten und so weiter. Inzwischen wird er aber eigentlich fast gar nicht negativ verwendet, vor allem nicht von weißen Menschen, sondern wir Menschen aus mit Migrationshintergrund haben uns diesen Begriff so ein bisschen angeeignet und wir versuchen ihm eine neue positive Bedeutung zu geben. Das heißt, wir gegenseitig nennen uns Kennex und meinen das natürlich überhaupt nicht böse, sondern wir haben dieses negative Wort genommen und benutzen es eigentlich in einer neuen positiven Richtung und wollen uns gegenseitig quasi damit empowern. Und weil viele Leute in meinem Freundeskreis und ich uns auch gegenseitig so nennen, dachte ich, warum nenne ich das Buch auch nicht so? Und ich fand den Titel auch ein bisschen catchy, aber es gab trotzdem viele Diskussionen. Ich bin froh, dass es letztendlich so gekommen ist. Mhm. Aber genau, immer wieder kommt die Frage auf jeden Fall.
Sehr schön. Zum Abschluss, also was ich auch noch ganz schön finde, deine Einleitung für alle, die überall und gleichzeitig nirgends hingehören. Das fand ich total schön. Ich glaube, da fühlen sich viele auch damit angesprochen.
Ich hoffe, dass wir. Und vielen Dank euch.
Ich wünsche dir ganz viele Leser.
Danke.
Aber jetzt muss ich noch fragen, wenn wir die schon hier haben, ist davon was biografisch? Hast du,
viele Sachen tatsächlich. Ja, ja. Ich habe tatsächlich selbst auch blaue Kontaktlinsen getragen, aber das war ein kompletter Fail.
Das konnte ich mir gerade vorstellen. Ich habe gerade gedacht, wenn du jetzt blaue Kontaktlinsen und eine blaue Perücke hättest, wärst du Desi.
Also der Joke mit dem Blauen-Kontaktlinsen war, ich habe natürlich mir nur so die billigen von DM leisten können. Und dadurch sieht man fast gar nichts. Also man sieht halt selber so einen blauen Schimmer. So. Aber die anderen, die mich angeschaut haben, haben auch gesagt, das sieht überhaupt nicht blau aus, weil meine Augen an sich schon zu dunkel sind. Yeah. Und es sah so ein bisschen so 3D aus, so ein bisschen wie Halloween-Make-up oder so. Also kompletter Fail. Und ich habe zum Beispiel auch meine Sprache so ein bisschen angepasst, weil das R kann ich immer nur vorne rollen und es ist vielen Leuten immer aufgefallen. Und deswegen habe ich aktiv versucht, das vermeiden. Mhm. Also als ich gesprochen habe, zum Beispiel im Buch kommt es auch vor, dass sie versucht, wieso statt warum zu sagen und so weiter und so fort. Genau, also nicht auffallen. Ja, genau, also nicht viele auffallen, viele so Kleinigkeiten stammen auf jeden Fall aus meinem echten Leben. Aber so ganz so weit bin ich auf jeden Fall nicht gegangen. Aber ich glaube, es gibt viele Menschen, die sich so fühlen und ich wollte es zwar ein bisschen überspitzt darstellen, aber trotzdem gibt es natürlich sehr, sehr viel Wahres darin. Mhm.
Genau. Mhm. Ja. Nee, also unbedingt können wir nur allen sehr ans Herzen legen.
Danke euch.
Ja, wollen wir, möchtest du Georgien?
Oder ja.
So? Ja, dann erzähl doch mal von dem Debüt, von dem georgischen Autor.
Ja, also das ist ein Debüt von einem Vardia Schwili. Vor einem großen Wald, der heißt das Buch, ist beim oder wird in diesen Tagen erscheinen beim Klaassen Verlag. Und ich muss vorab, obwohl ich ja eigentlich abwarten wollte, was ihr dazu sagt, aber ich muss gleich sagen, dass es für mich von den Büchern, die ich in diesem Frühjahr gelesen habe, mein absolutes mit Abstand Lieblingsbuch ist.
Oh, mit Abstand gleich.
Ja, mit Abstand. Okay. Und der Autor ist. Kommt aus Georgien und ist nach England geflüchtet. Und genauso ist es auch mit der Hauptperson, nämlich Saba, der mit seinem Bruder und seinem Vater geflüchtet ist aus dem Bürgerkrieg und die Mutter ist zurückgeblieben. Und nach vielen Jahren macht sich der Vater nun auf nach Georgien, um seine Frau zu suchen und verschwindet. Danach bricht der Bruder auf und verschwindet ebenfalls. Und nun beschließt Saba, nach Georgien zu fahren und mit Hilfe von Noda, einem Taxifahrer, dem er schon am Flughafen in Tiblis begegnet zum ersten Mal, sich auf die Suche zu machen. Trotz immer wieder einer Warnung des Vaters, kehre um. Sie folgen nun Hinweisen, Graffitis, Notizen, die teilweise verschlüsselt sind und nur von Saba zu verstehen sind, weil er so ein gutes Verhältnis zu dem Bruder hat und machen sich nun eben mit dem Taxi auf den Weg. Die Suche führt sie durch ein unbekanntes Land, denn Saba war noch sehr klein, als sie das Land verlassen haben. Und Familienmitglieder tauchen auf, entweder tatsächlich oder fast als Geister, und führen sie weiter. Und diese Spuren führen dann eben bis zu dem großen Walde. Und was mich an diesem Roman so wahnsinnig begeistert hat, das ist, dass es für mich einen weißen Fleck auf der Landkarte gefüllt hat. Ich hatte vorher eigentlich wenig Vorstellungen von Georgien. Man erfährt sehr viel über die Politik in Georgien und die Geschichte Georgiens und auch die Zeit des Bürgerkriegs beziehungsweise nach dem Bürgerkrieg. Georgien ist inzwischen ein sehr armes Land, obwohl es vorher sehr reich war. Und das Besondere an diesem Buch ist, dass es für mich so unglaublich menschlich ist. Also der Autor sagt selbst in einem Interview, er möchte seinem Land ein Denkmal setzen, aber auch eben den Georgiern, die trotz Krieg, Besatzung und Armut ihre große Menschlichkeit und ihren Humor bewahrt haben. Das ist, finde ich, dem Autor aufs Beste gelungen.
Magst du was sagen?
Passt auf, was ihr sagt.
Jetzt müssen wir ganz vorsichtig sein. Ja. Nein, also mir hat das Buch auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und zwar auch aus ähnlichen Gründen. Also ich fand eben auch, dass, also ich weiß nichts über Georgien und fand es total interessant. Und ich möchte was zu dem großen Walde vor allen Dingen jetzt noch sagen. Das ist ja Das ist ja Ossetien, also oder das ist ein Teil von Georgien gewesen, was eben russisch besetzt ist. Und da kommt eben, finde ich, auch die aktuelle Politik ins Spiel. Weil das ist praktisch, das ist besetzt von Russen und man kann da nicht rüber. Also die Grenze ist praktisch komplett dicht und die wollen ja da rüber und es ist mega schwierig und die Leute haben überhaupt keinen Kontakt zu den Menschen, die da gelebt haben. Also deswegen fand ich es auch tagesaktuell eigentlich fast, was der da beschreibt, ja, also mit Blick auf die Ukraine. Und sehr eindringlich, also diese Suche, sagen wir mal so, das Ende hat mich ein bisschen enttäuscht, weil es ja kein richtiges Ende hat. Aber ich fand es sehr eindringlich, also auch die Personen, die Beschreibung der Personen und auch dieser Taxifahrer war eine irre Figur.
Ja.
Also was sie auch dann reden in ihrem Taxi und auch die Stadt, das spielt ja zu großen Teilen dann in Tiflis. Also wir kennen es als Tiflis, im Roman heißt es Tbilisi. Das ist wahrscheinlich der georgische Name von der Stadt. Also sehr beeindruckend, die Suche nach diesem Vater. Nur, wie gesagt, hat so ein bisschen der Schluss, den fand ich leider etwas enttäuschend.
Mir ging es fast ein bisschen gegensätzlich. Also ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich drin war. Ich fand, also für mich hatte es am Anfang so ein bisschen Längen, obwohl es wahnsinnig interessant ist, eben dieses Land kennenzulernen. Es hat ein bisschen auch der ganze Roman was Märchenhaftes, was auch bewusst gemacht ist und auch was Mystisches, finde ich. Mhm. Zum Teil mit sehr bedrückenden Stimmungen, fand ich, die aber wirklich auch gut rüberkommen. Das Land, glaube ich, dieses raue Land gut beschreiben. Wahnsinnig schlimm fand ich eben nach dem Bürgerkrieg jetzt auch die Zustände, wie die Polizei sich gebärdet. Fand ich ganz erschreckend, habe gedacht, das kann doch nicht sein. Also sowas kann oder darf nicht sein in der heutigen Zeit, was aber ja anscheinend so ist. Und schön fand ich auch die georgischen Traditionen, die da so aufgeführt werden und immer wieder reinspielen und diese unendliche Gastfreundschaft. Je weniger sie haben, desto mehr versuchen sie auch zu geben. Und was mich dann so richtig gecatcht hat am Schluss, das war noch das mit Ushguli, dieser Ort ganz im Norden, wo sie dann hinfahren oder versuchen hinzukommen. Und ich habe ihn mir mal angeschaut bei Google Maps. Dafür, dass er so klein ist, 200 Einwohner ungefähr, hat er doch so 6 Cafés circa. Ich habe mir schon eins ausgesucht, weil das in so einer ganz beeindruckenden Gebirgswelt liegt. Ich ziemlich glaube, weit oben. Kalt, oder? Ja, 2100 Meter hoch bis 2200, 6 Monate im Jahr Schnee. Man kommt ganz schwierig hin. Und es hat wirklich, wenn es möglich ist, hinzukommen, sehr viele Touristen dann auch. Und also diese Stimmung in diesem Ort, wie er das beschreibt, das fand ich sehr toll. Also das hat mir richtig gut gefallen.
Ja.
Also für mich hat es hinten raus dann mehr Fahrt aufgenommen und ich fand den Schluss auch gut.
Okay.
Ja.
Ja, ich hab halt gern.
Ich habe gerne offene Enden.
Ich habe das nicht so gerne mit den offenen Enden, aber das ist natürlich Geschmackssache.
Ja, ich finde halt einfach, was mich so wirklich echt umgehauen hat, ist wie er diese Menschen beschreibt. Also ich wollte sofort losfahren, ich wollte diese Leute kennenlernen und dieses Miteinander, dieses zutiefst menschliche Miteinander, obwohl es keinem gut geht und trotzdem setzt man sich zusammen und teilt das, was man hat. Also das hat mich wirklich, ich habe das Buch beendet und habe mir gedacht, ich kann jetzt das nächste Vierteljahr kein Buch mehr lesen, weil ich bin, ja, das ist, geht mir mit so Büchern, die mich so richtig wirklich im Herzen erwischen, geht mir das so, dass ich das Gefühl habe, ich weiß jetzt nicht, was ich in Zukunft lesen soll, so, ja. Weil mich das noch so bewegt. Also ich habe so ein bisschen von meinem Eindruck ging es mir auch so beim Drachenläufer zum Beispiel.
Oh ja.
Auch so ein ganz neues Land, von dem ich wenig wusste vorher. Und das ging mir jetzt eben bei diesem auch so. Ja, ein Herzensbuch.
Ja, Anna, du hast es nicht zufällig gelesen?
Leider nicht.
Aber du willst es jetzt lesen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Gut.
Du hast ja gerade von den Traditionen gesprochen.
Ja.
Genau, und da wollte ich noch eine Frage an dich, Anna, weil in deinem Buch beschreibst du ein bulgarisches Glücksritual, ein Glas Wasser vor die Füße schütten.
Ja. Also ist das wirklich
so?
Das gibt's wirklich.
Dann rutscht man aus.
Genau. Also,
das ist mir gerade nochmal eingefallen. Das fand ich total gut.
Das ist echt, das gibt's.
Genau. Ja, Dann kommen wir zum dritten Buch. Das ist von Percival Everett James im Hansa Verlag erschienen. Percival Everett ist ein Autor, den man sich merken muss, finde ich. Everett ist Professor für amerikanische Literatur. Der ist ungefähr in meinem Alter, also der schreibt schon länger. Er hat schon über 20 Romane veröffentlicht und die letzten, oder mir aufgefallen ist er erst, seitdem er bei Hansa verlegt und mit den letzten drei Büchern. James, das ist der Titel des Buches, das ich euch heute empfehlen will, ist eigentlich eine Umschreibung eines amerikanischen Klassikers, und zwar Mark Twain's The Adventure of Huckleberry Finn. Er erzählt praktisch die Geschichte noch einmal, die Geschichte von Huckleberry Finn, und diesmal aus Sicht des schwarzen Sklaven Jim, also James, der Hauptfigur hier. Jeder kennt wahrscheinlich Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Das sind ja zwei Bücher, die Mark Twain geschrieben hat, über beide Jungs eigentlich. Das eine ist das The Adventure of Tom Sawyer. Das ist ein ironisch lustiges Jugendbuch von so Lausbubenstreiche eigentlich. Und mit dem Huckleberry Finn hat Mark Twain bereits damals auch aus der Ich-Perspektive geschrieben, schon so eine Kritik an Amerika und an der Sklaverei geübt, weil aus der Sicht von Huckleberry, der Huck unterhält sich mit dem Jim und hinterfragt dann auch die Sklaverei oder diesen Zustand der Sklaverei. Und hier setzt jetzt Everett an oder nochmal einen obendrauf, indem er es aus Jims Perspektive schildert. Und natürlich ist es dann deutlich härter alles, weil dann wirklich klar wird dem Leser, was die Sklaverei eigentlich bedeutet und was das ausmacht. Eben zum Beispiel, dass die Aufseher die Frauen vergewaltigt haben, also die weiblichen Sklavinnen. Und James ist ein Sklave, der kann lesen. Er hat sich selber Lesen beigebracht. Er holt sich die Bücher aus der Farm und er verstellt sich auch total den anderen gegenüber. Das fand ich auch toll gemacht. Die sprechen mit den Weißen ganz anders als untereinander. Also bei den Weißen, da sprechen sie immer so ein Slang, so ähnlich wie die Kanak-Kids hier. Also sie lassen dann eben Artikel weg oder so, sprechen halt ganz anders und wirken dadurch vielleicht auch ein bisschen dumm, ja, weil sie das eigentlich nicht richtig können. Und in dem Buch ist es so, dass Jim seinen Kindern wirklich beibringt, so zu sprechen, damit sie eigentlich auch, damit sie nicht auffallen und damit nicht klar wird, dass sie vielleicht doch intelligenter sind und dass sich da vielleicht dann doch was ändern könnte. Also es ist eine ganz, ganz viel deutlichere Kritik, als Mark Twain das gemacht hat an der Sklaverei. Die Geschichte ist eigentlich die gleiche. Also die beiden, also Jim flieht von der Farm, weil sein Verkauf droht sozusagen und er will als freier Mann Geld verdienen, um dann seine Familie sozusagen rauszukaufen. Und Huckleberry Finn fliegt vor seinem alkoholkranken Vater, der ihn schlägt. Und nachdem beide zur gleichen Zeit fliehen, das ist auch im Buch von Mark Twain so, wird halt unterstellt, dass Jim wahrscheinlich an dieser Flucht irgendwie beteiligt ist, also dass er irgendwie schuld ist an dem Ganzen. Ja, vielleicht mal bis hierher.
Also ich fand es ein ganz, ganz großartiges Buch und ich finde es sehr mutig von dem Everett, dass er sich da an dieses Thema wagt, weil der Huckleberry Finn, das ist ja für Amerika, ist das ja eins der Bücher überhaupt. Also das wäre so, wie wenn hier in Deutschland jemand über Goethes Faust neu schreiben würde.
Aus der Sicht von Gretchen wäre vielleicht mal gar nicht so schlecht.
Ja, ja, aus der Sicht von Gretchen wäre gar nicht. Genau, also das finde ich schon mal sehr mutig.
Dann ist es.
Und was ich wirklich finde, ich, das muss man sagen, was dieser Übersetzer geleistet hat, finde ich ganz, ganz grandios. Ja. Mhm. Also das zu übersetzen ins Deutsche, damit man wirklich auch versteht, diese unterschiedliche Art zu sprechen, finde ich ganz, ganz grandios. Also das fand ich an dem Buch unglaublich, ja. Diesen Slang, wie er den ins Deutsche übersetzt.
Als ich das erste in dieser Slang-Sätze gelesen habe, habe ich gedacht, ach nee, das ist jetzt wieder so ein Buch, wo man das nicht richtig übersetzen kann, dann steht das irgendwie so komisch da und jetzt geht das die ganze Zeit so weiter. Also das hat mich eigentlich im ersten Moment total gestört.
Ja.
Und dann ist es aber super gemacht, weil er dann erklärt,
genau,
wie er spricht und warum er so spricht.
Genau.
Und das ist auch nicht so viel, weil er selber kann ja ganz normal sich praktisch artikulieren.
Ja, also, und eben gerade dadurch wird ja so klar, in was für eine Schublade alle Sklaven gesteckt wurden. Die sind dumm, die haben keine Bildung, die können sich nicht richtig ausdrücken, die können natürlich nicht lesen, die können nicht rechnen. Mit denen kann man alles machen. Und genau durch die Art, die eben James hat, indem er sich bei den Weißen verstellt und eigentlich genau die Rolle spielt, die die Weißen von ihm erwarten, aber eigentlich viel mehr kann, das ist einfach wahnsinnig entlarvend, wie er das beschreibt.
Mir hat es auch richtig gut gefallen, aber ich habe auch wieder bei dem Buch auch ein bisschen gebraucht mit dem Reinkommen. Und dann war es aber ab der Hälfte ungefähr. Da war ich dann auch richtig drin. Und ich danke dir, Moni, dass du auch da den Vorschlag gemacht hast. Ich war hin und weg von dem Buch. Wahnsinnig beeindruckend, eben die Sprache, die sehr auffällt. Dieses Südstaaten-Englisch vom 19. Jahrhundert und dieses Genuschelte, das ist im Prinzip schon so, eine genuschelte Art. Und auch eben beeindruckend, wie der Übersetzer das gelöst hat oder wie er das für sich gemacht hat, ins Deutsche zu übersetzen. Und der James, der dann zum Beispiel auch den Kindern beibringt, wie sie korrekte, falsche Grammatik antworten müssen. Ja. Also allein dieses korrekte, falsche Grammatik, das fand ich sehr bezeichnend. Und das ist so, so gegensätzlich. Also dieses Genuschelte, sich bisschen dummstellende und die wahnsinnig vielen Fremdwörter, die er dann in der eigenen Sprache verwendet, fand ich echt gut.
Ja. Und, er verstellt sich ja praktisch total. Ja. Also das war eine super Idee eigentlich auch, dass man... Also das hat er mit so konstruiert, weil er natürlich bei Mark Twain kommt er ja so nicht rüber. Da spricht er ja immer, so wie der halt spricht. Und, und in Wirklichkeit verstellt er sich ja eben total, damit er nicht auffällt. Und im Prinzip ist es so wie in Perlach, er hat zwei Leben, ja. Also als Sklave kommt er da nicht raus, deswegen versucht er sich dann anzupassen, bestmöglich. Aber eigentlich wird er da total unterdrückt und das ist gar nicht er selber.
Ja.
Also auch sehr lesenswert. Ich fand auch, ich habe noch ein zweites Buch von dem Percival Everett gelesen, das Bäume, das war letztes oder vorletztes Jahr bei Hansa. Das ist auch eine ganz irre Geschichte. Da geht es eigentlich um die Rache der Schwarzen an den Weißen. Da werden auf einmal die Weißen gemeuchelt. Das ist auch ein ganz irres, abgefahrenes Buch. Ein toller Autor, Percival Everett. Okay, das war's für heute. In ungefähr 4 Wochen könnt ihr uns wiederhören, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne eine Bewertung auf den üblichen Podcast-Catchern. Alle Besprechungen könnt ihr auch in der Buchpicker-App nachlesen, auch das Bäume natürlich. Und wir freuen uns auf das nächste Mal und sagen Tschüss und danke, Anna, dass du da warst.
Danke. Ja, sehr schön.
Tschüss.
Tschüss.
Nix. Nix so ist Bücher, nix so ist Bücher im Sinne.